Hast du was gesehen vom Wochenende überhaupt jetzt?
Ich habe Highlights gesehen mir gerade, also Juve, Napoli, Inter, Milan, Highlights habe ich mir eben noch reingezogen. Sonst live gar nichts, weil gestern im Stadion war bei Altona und die Tage davor jeweils, also ich bin Samstag und Sonntag jeweils erst so um 6 zu Hause gewesen.
Perfekt, perfekt. Ich habe auch nichts geschaut. Und von meinem Fenster wird ein Garagentor repariert und die fräsen da gerade den Boden auf.
Krass. Ich höre es nicht.
Okay, das ist gut. Vielleicht hört uns zwischendurch mal. Auf jeden Fall ist ein Rollo keine ausreichende Schalldämpfung.
Ja.
Ja, damit gehen wir rein, oder?
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di tocco, tiro! Una sassata del capitano! Mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto!
Serie Amore, der Italien-Fußball-Podcast mit Mario Rika und Mario Soike.
Ciao a tutti, liebe Freundinnen und Freunde der Serie Amore-Redaktion. Die Mundwinkel gehen nach oben. Hier ist eure montägliche Radioshow frisch aus dem italienischen Fußball. Marius Soike auch wieder zugeschaltet und Mario Rika an den Reglern. Moin.
Moin, moin. Radioshow ist gut, weil können wir wieder den Bogen zu Doppelsechs gleich am Anfang spannen. Da war das ja in letzter Zeit irgendwie auch häufiger mal so am Anfang, ne? So mit Flitzer, Blitzer und Morning Show und so.
Genau.
Wir sind auf jeden Fall so gut gelaunt wie Morning Show-ModeratorInnen,
ja,
ne?
ja, genau. Ja, genau. Ja, Grüße an der Stelle, selbstverständlich an die ganz lieben Kollegen von Doppelsechs. Ja, war einiges los. Habe es schon kurz angekündigt. So viel gesehen habe ich nicht. Aber ich glaube, wir können euch trotzdem ein bisschen auf den neuesten Stand bringen. Und es geht ja zack, zack, zack. Es kommen wieder englische Wochen. Nicht nur auf internationalem Parkett. Demnächst wird dann auch wieder unter der Woche in der Serie A gespielt. Jetzt am vergangenen Wochenende war ordentlich was los. Und wir gehen mal mit dem absoluten Spitzenspiel rein, würde ich sagen. Juve schlägt die Roma mit 1:0. Moiskin, ist mir auch vollkommen egal, schreibt mir gerne weiterhin Nachrichten, wenn ihr es besser wisst, wie man ihn ausspricht. Ich glaube, er selber hat mal so gesagt, Moiskin.
Er weiß es auch nicht so genau.
Ja, whatever. 16. Minute, das einzige Tor an diesem Abend im Allianz Stadium. In der 44. hat Jordan Veretout noch einen Elfmeter verschossen. Szczęsny schon so ein bisschen mit Man of the Match gewesen, also eine der besseren Partien vom Schlussmann Juves. Bei Veretout hat mich ein Fakt sehr überrascht. Oder was heißt? Nee, hat mich nicht überrascht. Also, weil der ist ja eigentlich vom Spot, wie der Engländer sagen würde, sehr, sehr sicher. Es war sein 14. Elfmeter im Roma-Trikot, wettbewerbsübergreifend, den ersten, den er verschossen hat. Und da auch schon mal, ob der Mario wird wieder liefern. Das kann ich euch versprechen. Auch wenn ich nicht so viel Fußball gesehen habe, die Zahlen habe ich mir rausgesucht. Also, und somit, ja, vermeidbare Niederlage für Mourinho würde ich fast mal so ein bisschen als Unterzeile zu diesem Gastspiel da in Turin drunter setzen wollen. Habe mir rausgesucht, 6:15 Torschüsse, also zugunsten der Gäste, aber eben auch aufs Tor wirklich, 2 bei Juve, 4 bei der Roma. Weiß ich nicht so richtig. Was würdest du sagen?
Also Mourinho hat, gut, das machen wahrscheinlich die meisten Trainer nach dem Spiel gesagt, dass die auf jeden Fall hätten gewinnen müssen. Und ist jetzt auch dahingehend nicht so weit hergeholt, dass ja zumindest die Szene, die zum Elfmeter geführt hat, da ist ja auch ein Tor bei entstanden, das dann nachträglich noch zurückgepfiffen wurde. Also Tammy Abraham wurde gefoult, dann rollte der Ball weiter. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wer dann den Abschluss quasi gesucht hat. Und dann ist der Ball wieder zu Abraham gesprungen, der hat ihn reingemacht und dann gab es aber den Elfmeter für die Roma. Ich weiß nicht, wie die Regelauslegung da ist, dann in Sachen Vorteil und so, aber konnte schon verstehen, dass man sich danach in der Hauptstadt darüber aufgeregt hat. Auch wenn man natürlich nicht darüber hinwegtäuscht oder das nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass der Elfmeter halt scheiße geschossen war.
Ja, Ja, das stimmt. Ja, ich hab mir die Szene tatsächlich im Detail nicht nochmal komplett angeguckt. Da kann ich jetzt einfach nur schweigen und sagen, macht euch selber ein Bild davon. Könnt ihr ja machen. Oder sendet uns gerne dann eure Argumentationslinienketten zu diesem Strafstoß.
Das Tor für Juve auf jeden Fall auch eher kurios. Also Di Giulio bringt dann die Flanke, die zum Tor führt. Das ist ja eigentlich auch schon mal eine Headline wert.
Ja.
So. Und dann wird Ken angeköpft vom Mitspieler. Aus Morata, weiß ich auch nicht. Super vorbereitet.
Da wird eine Folge Fall, heute.
Ja. Auf jeden Fall, er köpft ihn quasi aus so 20 Zentimetern an und von da aus fliegt der Ball dann ins Tor. Rui Patricio sieht auch nicht so wahnsinnig gut aus, auch wenn es dann wahrscheinlich aus der Distanz irgendwie dann innerhalb des 5-Meter-Raums, wenn der Ball da irgendwie so steil runterkommt, dann sieht man als Torwart immer nicht gut aus, wenn man ihn nicht hält.
Ja.
Ja, aber Juve so ein bisschen jetzt langsam aber sicher, ne? Zurück on track und zurück on Juve track einfach auch.
Ja, 5. Pflichtspielsieg in Folge, habe ich mir aufgeschrieben. 14 Punkte in der Serie A ist das jetzt. Schließt man auf mit Lazio und Atalanta, ein Punkt hinter der Roma. Oh, gar nicht so verkehrt. Es war im Übrigen im Allianz Stadium, habe ich mir noch aufgeschrieben, jetzt der 10. Juve-Sieg gegen einen Gegner. Also die Roma ist der erste Verein, der dann jetzt 10-mal im neuen Juve-Stadion verloren hat. So.
Also wahrscheinlich, also wann ist das Juve-Stadion eingeweiht worden? Wahrscheinlich vor 10 Jahren. Also die Roma hat wahrscheinlich immer da verloren.
Ja, so könnte man meinen auf jeden Fall. Also geht so hin. Bei Juve geht es am Mittwoch weiter in der Champions League bei Zenit und am Sonntag dann das nächste Topspiel bei Inter in Mailand. Die Roma Donnerstag bei Bodø Glimt und Sonntag dann zu Hause gegen Napoli. Auch keine schlechte Partie. Da ist dann eben, das war die Partie, wo Mourinho zu Spalletone gesagt hat, die soll er verlieren.
Ja, genau.
Da so nochmal aufgreifend auf eine der vergangenen Folgen. Und da sind wir auch direkt schon beim Spitzenreiter. Napoli schlägt Torino 1-0. Später Treffer. 81. Victor Osimhen, 5. Saisontor. Napoli stellt damit seinen eigenen Startrekord aus der Saison 17-18 ein.
Ja. Krass.
Heftig, ne?
Ja.
Lief aber nicht alles völlig rund. Muss auch mal sagen, in der 27. Lorenzo Insigne scheitert mal wieder, muss man sagen, aus 11 Metern. Der hat jetzt 3 von 5 Elfmeter in der Serie A diese Saison nicht verwandelt. Absoluter Negativrekord in den Top 5 Ligen.
Absolut auch eine Ansage. Und der war noch schwächer geschossen als der von Veretout. Ich dachte schon, ob wir irgendwie so reingehen, aber gab ja dann auch noch den einen oder anderen, so Immobile zum Beispiel, der hat es besser gemacht, Kessié auch.
Ja.
Das ist so das Wochenende der, also ich weiß nicht, der wirklich mies geschossenen Elfer gewesen ist.
Das stimmt, ja. Ja. Aber trotzdem, 19 zu 3 Tore, 24 Punkte, 2 vor Milan. Am Donnerstag geht es für Napoli zu Hause weiter gegen Legia in der Europa League und dann eben geht es zur Roma. Aber da sind wir auch direkt mal wieder bei einem Thema, bei einer Rubrik, da wo wir immer noch keinen Jingle haben. Ja, unseren Spieler, auf den man achten sollte. Hat sich einer hervorgetan, Marius, den du der Community ans Herz legen möchtest?
Absolut. Hat leider nicht gespielt jetzt gegen Torino, dafür war es dann wahrscheinlich zu knapp. Der Gute hat sein Debüt gegeben sein Serialdebüt beim 4-0 gegen Udinese. Und zwar will ich auf Alessandro Zanoli hinaus. Mal wieder. Der dritte Spieler, den wir jetzt hier in dieser Rubrik besprechen. Francesco Di Noi hat uns übrigens vorgeschlagen, dass wir das Tutti Occhi Sul nennen sollen. Ich finde das gar nicht so schlecht.
Ja, klingt gut auf jeden Fall.
Ja. Und es ist der dritte Außenverteidiger. Denn es ist ja eine Position, da gibt es international gesehen immer nicht so viele Top-Spieler irgendwie. Und vielleicht wird ja nach Cambiasso und Singo Zanoli der Nächste aus der Serie A, der es dahingehend packen kann. Das 2000er-Jahrgang ist am 3.10.21 geworden. Zlatan hatte auch am 3.10. Geburtstag. Ne? Mhm. Mal sehen, genau. Ob er in die Fußstapfen treten kann. Ja, ja. Haben jetzt gerade bei Transfermarkt seinen Marktwert auf 1 Million Euro gesteigert. Naja. Der kam 2019 aus Carpi. Das ist seine Heimatstadt und auch sein Jugendverein. Hat da bis zur U17 halt gespielt. Oder bis zur U19. Und er ging dann eben zu Napoli. Carpi übrigens heißt nicht mehr Carpi FC, sondern Athletic Carpi. Das an dieser Stelle erwähnt. Zanoli halt Rechtsverteidiger, kann aber auch genauso gut auf der linken Seite spielen. Was ich ein bisschen interessant fand, dass er bisher, wie Cambiasso, auch vor der Saison noch nicht in der U-Nationalmannschaft in Italien gespielt hat, obwohl er eigentlich schon seit den U17-Zeiten in Carpi als wirklich großes Talent gilt. Napoli musste sich da auch durchsetzen gegen einige andere interessierte Vereine wie Florenz und Genua allen voran. Und er hat es diese Saison geschafft, sich bei Spalletti reinzubringen. Hat im Trainingslager, da durfte er dann erstmals dabei sein, weil Di Lorenzo noch im EM-Urlaub war. Also hat Zanoli auch quasi damit vom Europameistertitel der Squadra Azzurra profitiert und ist seitdem immer im Kader. Hat leider in Anführungszeichen erst einmal gespielt. Das ist ja dann bei Napoli auch immer so ein bisschen so ein Ding damit, wie die Spieler aus der eigenen Jugend irgendwie eingesetzt werden. Aber ich denke, dass früher oder später Spalletti ihn doch bringen wird. Also es in den Gazetten ist schon auch so rauszulesen, dass er ihn eigentlich spätestens mittelfristig gegenüber Malcui auch bevorzugen würde, falls Di Lorenzo irgendwie mal verletzt ist, der ja nie, aber falls der irgendwie mal gesperrt sein sollte oder so, oder mal eine Pause braucht, das wird ja dann bei Dreifachbelastung und so auch irgendwann mal der Fall sein. Und ja, ich bin da auf jeden Fall gespannt.
Ja, aber das ist ja dann mal wirklich auch ein Spieler, auf den man achten kann. Ne? Das ist keiner, genau. Den man schon komplett auf dem Schirm hat. Also.
Genau, deshalb ist ein Vorschlag gewesen von Davide, der hat er mir bei Instagram geschickt. Danke dafür.
Sehr gut.
Ja. Letzte Saison, Zanoli, da hat er schon Profi-Erfahrung gesammelt, hat 37 Spiele per Laie bei Legnano genannt und da dann eben in der Serie C mit 19, 20 Jahren direkt Stammkraft zu sein. Ich glaube, das ist ja auch schon ein Fingerzeig auf jeden Fall.
Ja, voll. Und absolut. Ja,
behaltet den Jungen mal im Auge.
Das machen wir.
Das könnte was werden.
Sehr gut. Apropos, nächstes Spiel jetzt. Auch da wieder richtig, sorry, dass ich jetzt so abhacke, aber jetzt habe ich im Kopf, ne? Alles so. Aber sehr gut, auch danke nochmal an Davide. Weil beim nächsten Spiel bei Milan auch ein bisschen über den Schiedsrichter geschimpft wurde. Keine Ahnung. Orsato bei Juve Roma, habe ich jetzt nochmal nachgeguckt, hat wohl bevor der Ball im Tor war gepfiffen.
Okay, aber warum?
Ja, weil dumm, also schlechte Schiedsrichterleistung. Ja, aber in dem Moment, wo er pfeift, kann er nicht das Tor geben.
Das ist klar.
Ja, so haben wir das doch noch direkt aufgelöst. Also, Milan, da auch Schiedsrichter Alessandro Prontera. Ich finde, der sieht unheimlich jung aus auch. Irgendwie der strahlt auch irgendwie noch nicht so die...
Ist auch noch nicht so lange dabei, oder?
Ja, das stimmt. Und war nicht ganz so sein Tag, finde ich. Aber im Endeffekt hat es aus Milans Sicht dann nicht weiter wehgetan. Wildes Spiel. Hellas, Junge. Also.
Koray Günther auf jeden Fall der Unglücksrabe. Die Minuten hast du die vorliegen. Also Hellas war ja 2-0 in Führung durch Caprari und Barak eben auch wieder per Elfer. Das war in der ersten Halbzeit noch, ne?
Ja, genau. Warte, ich kann es gleich chronologisch machen.
Verdammt, ja, perfekt.
Chronologisch. Es ist mir schon wieder was durchgerutscht, was ich noch bei Napoli sagen wollte. Lustig.
Hau raus.
Tammo hat mir einen Tweet geschickt. Sehr, sehr lustig. Hast du es gesehen? Torino hat keine Punkte mitgenommen aus Napoli, aber im Spieler, also im Mannschaftsbus, unten ist ein Foto aufgetaucht. Kistenweise Mozzarella. Also viereckig eingepackt in so Plastiktüten. Weiß. Könnte mir gut vorstellen, dass im Internet schon der ein oder andere irgendeinen Coke-Gag gemacht hat.
Ja. Das bietet sich an.
Das bietet sich auf jeden Fall an. So, aber dann lasst es euch schmecken, ne? Ja. Also, zurück zu Milan gegen Hellas. 0-2 zur Halbzeit. Habe ich nicht mehr komplett parat, aber das erste Mal, dass Milan auch zu Hause wieder 2 vor der Pause kassiert hat oder irgendwie so, sind schon ein Weilchen her und da war es auch gegen Hellas. Da muss Opta Mario nochmal nachrecherchieren. Habe ich mir nicht komplett aufgeschrieben. Aber genau, Caprari, der sich ganz gut einfindet dabei, Hellas, dem macht's Spaß. 7. und in der 24. Barak per Strafstoß, wo man sich wirklich fragen darf, muss das ein Elfmeter sein? Ich würde eher sagen, nein. Und
ist also beide gehen ja zum Ball und ja. Kalinic trifft ihn ja auch.
Ja.
Ne? Also, puh.
Ja.
Finde ich auch schwierig.
Naja. Und jetzt habe ich aber ein kleines Rätsel für dich. In der 59. trifft nämlich Olivier Giroud dann zum Anschluss nach einer sehr guten Flanke von Rafael Leao. Und jetzt kommst du ins Spiel, mein Freund. Er ist der 5. Milan-Spieler seit der Saison 94-95, der 3 Tore in seinen ersten 2 Heimspielen erzielen konnte.
Oh.
Die anderen 4, wollen wir auch, wenn wir schon heute bei Doppelsechs sind, ich Vorname und du Nachname?
Ja, alles klar.
Traust du es dir zu?
Ja, ich versuch's mal.
Rückennummer habe ich natürlich nicht parat, aber Carlos.
Wow.
Baka.
Ah, ja. Ich denke, weil gehst du in diese Richtung quasi? Nicht,
ja.
Nicht von 94, sondern du gehst.
Ja, alles klar. Ja, genau. Alexandre. Oder Alexander.
Merkel.
Pato.
Ah, ja.
Okay, den nächsten hast du. Mario.
Rika.
Balotelli.
Ach, Digga. Guten Morgen, okay. Ey.
Also, und jetzt kannst du alles wieder gut machen. Namensvetter, aber deutsch ausgesprochen. Oliver.
Bierhoff.
Oh, Fußballgott. So. 76. dann Franck Kessié aus
Shevchenko nicht. Also, so, ja.
Bitte was?
Shevchenko nicht.
Anscheinend nicht, ne?
Ja, okay.
76. Franck Kessié zum Ausgleich aus 11 Metern. In der 77. wird Ibra eingewechselt und ich weiß, auch schon die Minuten davor war Koray Günther irgendwie auch nicht mehr ganz sattelfest und vielleicht hat ihm das den Rest gegeben, dass da dann Ibra in seinem Kopf war, denn eine Minute später kannst du besser nicht als Stürmer reinmachen, wie er den da mit dem, also
ja.
Ich finde, das ist immer leicht gesagt, ja. Der Kommentator hat es ja auch gesagt, glaube Michael Born, liebe Grüße, meinte, warum geht er da nicht einfach mit dem Linken hin und haut den aus dem Stadion raus. Er versucht den da irgendwie mit dem Rechten, glaube ich, auch einfach zur Ecke. Und dann rutscht er ihm so schön über den Spann ins Türchen rein.
Ja, unglücklicher geht nicht,
auf jeden
Fall.
Absolut, absolut. Bei Milan gerade übrigens, ja, Tata Rusciano im Tor.
Ja, Magnin fällt
nicht wehgetan.
Genau, ich glaube, bis Ende des Jahres. 10 Wochen aus, Handgelenk. Haben wir auf dem Transfermarkt nochmal nachgelegt und Mirante verpflichtet.
Der, das ist auch einer, den kannst du immer holen. Ne?
Ja, genau. Also ist ja 38 oder so. War jetzt noch nicht im Kader. Hat noch, war eben seit Juli vereinslos. Der 19-jährige Däne Andreas Jungdahl saß auf der Bank. Das so als Side-Note. Ja. Und gibt noch einen weiteren Verletzten. Rebic musste ausgewechselt werden. Fällt wahrscheinlich auch mit einer Muskelverletzung erstmal aus. Und dann gehe ich einfach mal durch. Magnin, Pizarri, Mirante, der eben jetzt gerade noch nicht wieder dabei war, Theo Hernandez, Florenzi, Diaz, Messias, Rebic. Alle verletzt.
Ja, Diaz, glaube ich, auch Covid, oder?
Stimmt. Ja, nicht verletzt. Fällt aus, ja.
Ja, also stark, 22 Punkte, nur 2 hinter Napoli, 22 Punkte, auch Rekord für Milan, Startrekord für Milan auf jeden Fall. Aber ich hatte vorhin schon einmal die englischen Wochen und die Doppel-Dreifach-Belastung angesprochen. Es geht jetzt für Milan am Dienstag ins schöne Portugal zum Auswärtsspiel bei Porto.
Und wenn du noch ein Wörtchen mitreden willst, dann
musst du gewinnen. Musst du gewinnen, musst du absolut, musst du safe eintüten. Und dann Samstag spielt man in Bologna. Ein gedrehtes Spiel. Okay, jetzt machen wir. Willst du noch was sagen zu Milan?
Nee, passt.
Mario, willst du noch was sagen? Nee, ich glaube, es passt auch. Okay, ja. Ein weiteres gedrehtes Spiel gab es auch bei dem anderen Mailänder Club, aber in die andere Richtung. Bei Lazio verliert man 1-3. Chapeau an Lazio. Inter hat sich das sicherlich anders vorgestellt. Man ist in Führung gegangen, bereits nach 12 Minuten durch Perisic. Und da habe ich mal einen lustigen Fakt dazu gefunden. Das ist der erste Serie A-Spieler, also seit 2004, 2005, seitdem erhebt Opta diese Daten, wo ich nachgeguckt habe. Davor hat Opta diese Daten nicht erhoben. Deswegen, wobei 2004, 2005 ist auch schon ein bisschen länger her, ne? Aber es ist der erste Serie A-Spieler, der sowohl mit links und mit rechts einen Strafstoß verwandelt hat.
Aha. Krass.
Heftig, oder?
Ja. Alles Könner Ivan.
Ja, das stimmt.
Das, bei der Entstehung Kontakt auch da, aber Barella hebt, macht auch sehr viel draus.
Ja,
sagen wir es mal so.
Ja, der macht sehr, sehr viel draus. Und dann hat man ja lange Zeit das Gefühl gehabt, also, ja gut, das kann ich, ich habe ja gesagt, dass ich es nicht ganz gesehen habe. Ja,
also ich in der ersten Halbzeit auf jeden Fall hat man nie das Gefühl bekommen, also da hast du mit deiner Beobachtung oder deinem Gefühl sehr recht, dass Lazio da irgendwie jetzt nochmal zurückkommen würde, gerade auch wenn man das so die Leistung aus den Wochen davor betrachtet, dachte man, ah, Inter macht jetzt dann irgendwann per Konter das 2-0 und dann ist vorbei so. Und sie haben auch in die Richtung gespielt, aber dann konnte plötzlich dann irgendwie doch wieder Lazio kontern und ja, kam dann eben entsprechend zurück. Also das ist ein ganz, ganz weirder Spielverlauf aus Inters Sicht, also finde ich.
Ja, finde ich auch. Immobile 64. per Strafstoß, dann in der 81. Felipe Anderson zum 2-1 und in der ersten Minute der Nachspielzeit dann noch Sergej Milinkovic-Savic, für ihn im Übrigen das 50. Tor im Lazio-Trikot. Und SMS schon 5-mal jetzt gegen Inter getroffen. Absoluter Lieblingsgegner für ihn.
Ja.
Und dann wurde es ja noch hoch emotional.
Ja, vorher ja schon. Also beim Tor von Anderson, das ist ja im Nachhinein auch sehr kritisch begleitet worden, weil Di Marco da auf dem Boden lag, vermeintlich verletzt. Also weiterspielen konnte er offensichtlich, ausgewechselt worden ist er auf jeden Fall nicht. Aber er lag nach einem Zusammenprall und Lazio hat weitergespielt. Und Dumfries ist wollte Felipe Anderson auf jeden Fall an die Gurgel gehen, nachdem er den reingemacht hat. Und Samir Handanovic hat wohl im Nachhinein zu Sarri im Kabinengang gesagt, warum er es nicht wie Bielsa gemacht hat. Sarri hat wohl gesagt, er konnte ja nichts machen. Er hat versucht, seine Spieler anzuhalten, den Ball ins Aus zu spielen, was ja regeltechnisch nicht verpflichtend ist. Also der Schiedsrichter hätte ja auch abpfeifen können.
Ne? Ja, und die Szene habe ich mir 2-3 Mal angeguckt. Es war ja wirklich keine Kopfverletzung. Und es ging schon relativ schnell.
Ja.
Und
Kopfverletzung ist eine Ausnahme dann?
Nee, aber da unterbindet der Schiedsrichter sofort.
Ja, okay.
Und da werde ich mir jetzt natürlich keine Freunde im Interlager machen oder generell, aber wenn das mal bei einem Spiel passiert, wo man nicht beteiligt ist, klar, wenn das bei meinem Verein passiert und ich verstehe dann auch, dass man sich drüber aufregt, aber ja, haust halt einen um. Dann haust ihn halt um, aber dann irgendwie da ewig, das ist ja dann auch wahnsinnig schlecht verteidigt einfach. Also,
das, ja, absolut. Das ist ja auch halt so eine Kontersituation gewesen, wo ich mich frage, wie eigentlich eine normalerweise gut formierte Mannschaft wie Inter, das ist ja auch Inzaghi-Mannschaften, lassen sich ja eigentlich nicht so sehr überspielen normalerweise. Wie es dazu gekommen ist, nur weil Di Marco am Boden lag, dass die alle abgeschaltet haben, so.
Ja, das akzeptiere halt nicht ich bringen. Einfach nicht. Akzeptiere ich auch einfach nicht. Und dann sucht man da, es ist immer fairer, den rauszuspielen. Aber ich finde, du hast jetzt auch nicht irgendwie noch keine Kinder verschleppt, nur weil du einen Ball nicht rausspielst.
Ja. Exakt.
Ja, gut. Ja, dann und danach, oder ich glaube, das war mit dem Schlusspfiff, springt dann Luis Felipe Correa hinten auf den Rücken. Und ja. Da gibt es ein schönes Bild. Und aber er schließt ja auch so richtig die Arme um seinen Hals. Also es war nicht nur Anspringen, sondern er ist richtig auf seinen Rücken gesprungen. Also wirklich so Shithousery at its best.
Ja.
Gegen seinen ehemaligen Kollegen.
Genau, also er meinte irgendwie, er hätte danach noch lamentiert, dass er ja nur einen Witz mit seinem besten Freund machen wollte.
Ja, er hat auch krass geheult, ne, ja. Dass er die rote Karte bekommen hat.
Ja.
Immer gespannt, ich glaube, er wird da jetzt auch keine 5 Spiele für bekommen, so böse war es dann aber nicht.
Nee, eins.
Ja, eins. Naja, war aber auf jeden Fall einiges geboten. Inter mit 2 Heimspielen, auch die müssen gewinnen in der Champions League, finde ich, gegen Sheriff am Dienstag.
Ja, wird schwierig, glaube ich.
Ja. Ja, aber müssen sie jetzt. Sie müssen jetzt dann auch mal einen Sieg einfahren,
ja.
Denn sonst wird es da auch zumindest mit der K.O.-Runde in der Königsklasse nichts mehr. Und dann eben am Sonntag haben wir vorhin auch schon mal angesprochen, das Duell gegen Juve. Was macht denn Lazio jetzt eigentlich? Lazio spielt gegen Marseille. Oh, das ist ein schönes Spielchen. Donnerstag.
Auch nett, ja, ja.
Und dann am Sonntag geht es nach Verona zu Hellas. Ja, not so bad. Das waren die Spiele, die wir ausführlich besprechen wollen. Und jetzt machen wir einen kurzen Flug durch den restlichen Serie A-Zirkus und starten bei Spezia Salernitana. 2:1 Sieg. Spezia stellte an dem Spieltag übrigens die jüngste Startelf in dieser Serie A-Saison und Salernitana hat sich danach entschlossen, sich von Fabrizio Castori zu trennen. Dem Trainer, wer das nicht wusste. Was hält man davon? Und was war eigentlich die Begründung? Also ja, also hat man das nicht kommen sehen, dass man eventuell vielleicht im Abstiegskampf ist? Oder?
Also die Begründung war, dass man das Gefühl gehabt hätte, gerade jetzt nach dem Spiel gegen Spezia, dass die Mannschaft keinen Team-Spirit hat, nicht alles gibt, nicht gut aufeinander abgestimmt ist. Dass es halt mannschaftlich einfach nicht funktioniert. Und hey, big surprise, wenn du die Aufstiegsmannschaft mit 18 Leuten veränderst, so oder so, dann ne?
Ja.
Glückwunsch dazu. Also
genau.
Castori wäre auch so neben Ballardini und Motta mein Favorit auf die erste Entlassung gewesen, weil es ihn irgendwie immer dann trifft, kurz nach dem Aufstieg, weil seine Mannschaften dann halt einfach nicht gut genug sind. Bei Carpi war das auch schon so damals. Ja, würde mich ja auch jetzt nicht massivst überraschen, wenn er irgendwie zum Saisonende wieder da ist.
Ja, das könnte durchaus passieren.
Nachfolger ist Stefano Colantuono.
Noch nie gehört.
Nee? Auch also wirklich ganz lange Trainer bei Atalanta gewesen. 5 Jahre oder so, bevor Gasperini übernommen hat. Der durfte, glaube ich, auch mit denen ab und wieder aufsteigen.
Ah, okay.
Hat jetzt aber zuletzt auch keinen Trainerjob mehr gehabt. Der war technischer Direktor in der 4. Liga bei Samba di Tense.
Okay.
Also, ja, ist schon ein recht verzweifelter Move, glaube ich. Seine letzte Station davor war auch Salernitana. Ich weiß nicht, ob er auch noch Vertrag gehabt hat. Nee, kann er wahrscheinlich nicht, wenn er zwischendurch woanders war, ne? Aber naja.
Naja. Cagliari schlägt Sampdoria mit 3:1. Bei Cagliari ist in dieser Saison im Übrigen 5 von 9 Toren erzielt von João Pedro.
6, oder? 6 hat er gemacht schon.
Echt?
Ja.
Das ist ja noch eine krassere.
Oder?
Dann sind es ja über 60%.
Ja, 6 Saisontore, 2. in der Torschützenliste hinter Ciro Immobile, der jetzt 7 aus 7 hat.
Tja, den wurde als Torschützenkönig getippt. Na,
ich nicht. Dzeko auch 6, Osimhen, Lautaro Martinez 5 dahinter. Ja, João Pedro, ja, krass auf jeden Fall.
Vielleicht habe ich mir den, hat der doppelt getroffen am Wochenende?
Pedro?
Ja.
Ja.
Ah, okay, dann habe ich mir den Fakt rausgesucht, nachdem er das erste gemacht hat. Oder so. Keine Ahnung. Ja gut, auf jeden Fall. Not so bad. Sogenannte Lebensversicherung im Reportersprech. Ja. Empoli geht zu Hause mit 1:4 gegen Atalanta unter. Josip Iličić ist der einzige ausländische Spieler, der seit 2010 in jeder Saison genetzt hat. Also in der Serie A. Und Duvan Zapata mit seinem 100. Serie A-Tor. Das ist der erste Kolumbianer, dem das in Italien gelingt.
Atalanta endlich mal wieder Atalanta-like.
Ja, aber eben auch nur gegen Empoli. Schauen wir mal.
Punktgleich mit Lazio und Juve jetzt gerade aktuell.
So ist es. Hast du im Kopf, gegen wen sie in der Champions League spielen?
Muss United sein.
Genau. Und dann Sonntag gegen Udinese. Das der Vollständigkeit halber. Atalanta ja schon auch. Tut mir leid, dass wir die heute so kurz behandeln, aber muss auch mal sein.
Nächstes Mal.
So. Genua gegen Sassuolo. 2-2. Johann Vázquez nach Lausanne. Nochmal langsam. Vázquez nach Lozano. Erst der zweite Mexikaner mit einem Tor in der Serie A.
Oh, krass.
Das hat mich ein bisschen überrascht.
Hat wohl noch nicht so viele.
Ja. Dachte gerade, dass da vielleicht eigentlich in Napoli noch mehr gespielt haben. Okay. Verstehst du.
Ja. Mhm. Der hat ganz, ganz witzig, als sie den verpflichtet haben im Sommer, da kam er glaube ich auch relativ spät, hat Genua einen großen Zuwachs in mexikanischen Following bekommen. In den sozialen Medien, wie das halt dann immer so ist. Und die sind teilweise krass bepöbelt worden, weil der bisher noch nicht so viel gespielt hat.
Okay.
Ja. Und da sollten sie recht behalten jetzt.
Ja. Und noch ein anderer unnötiger Fakt für euch mit für die Bürowoche. Mattia Destro zum vierten Mal per Kopf in dieser Saison. Kein anderer Spieler in den Top 5 Ligen beweist bislang so viel Köpfchen.
Den Spruch hast du ja auch zurechtgelegt. Ne?
Nein, habe ich überhaupt nicht abgelesen. Udinese Bologna 1-1. Musa Barrow ist der einzige Spieler, der bislang mindestens 3 Tore und 3 Vorlagen auf dem Konto hat.
Oh. Hm.
Zu dem Zeitpunkt, als das Spiel war. Ich hoffe danach. Ja, so. Und dann steht noch Venezia gegen die Fiorentina aus. Das Spiel ist noch nicht bestritten, da wir hier gerade aufzeichnen. Und dann ist es Zeit, finde ich, wenn wir mit dem Spieltag durch sind, mal kurz ins Tippspiel reinzugucken. Ich habe zwar jetzt die 100 Punkte voll gemacht, bin aber aktuell um 8 Plätze gefallen und stehe jetzt mit NNB Roma. Ah, hier. Könnte Norbert sein. Pateo und Tobbe auf dem geviertelten 96. Platz.
96 habe ich dich überholt.
Was?
Ha! Das ist das
auf
ist
welchen ja Platz bist du?
Herrlich zum Start hier. Ich sehe das gerade, ich war ganz gut diesen Spieltag. 18 Punkte bisher.
Wow, 18 Punkte ist richtig stark.
Ja, habe 28 Plätze gut gemacht und bin jetzt auf dem 79. Rang.
4 Punkte vor mir. Ja. Was hast du getippt für heute Abend?
Moment. 2-0 für die Fiorentina.
Okay, ich habe 3-0. Mal gucken. Aber Ehre, wem Ehre gebührt. Wir wollen uns ja nicht selber beweihräuchern, beziehungsweise was ist das Gegenteil von beweihräuchern? Sich, also damit kann man sie nicht beweihräuchern. Wobei, du hast dich ein bisschen beweihräuchert gerade. No Pillow, no Party. Immer noch auf der 1. Inzwischen mit 6 Punkten Vorsprung vor Bianco Verde, Mo, Marvin Duksch und Darwin, ja. 14.08. Wer ist denn da noch so hat eigentlich Atalanta jetzt schon, ist Atalanta ausgestiegen? Der Nutzer oder die Nutzerin mit dem Namen Atalanta?
Ja, also ich glaube wieder nicht getippt jetzt am Wochenende. Schade.
Na, guck mal, hier auf Rang 31, Altra Vita, Grüße an dieser Stelle, auch ja, nicht so
schön,
schlecht.
Sehr schön.
Ja, Ladea wird ein bisschen durchgereicht.
7 Punkte nur.
Hm, schwach. Ja,
ein bisschen on edge gegangen jetzt mit den Ergebnissen.
Oh, Ratio Lohm auch in den Top 20 noch. Gefällt mir.
Forza Napoli hat 21 Punkte an diesem Spieltag bisher geholt und dadurch 46 Ränge gut gemacht. Und das bisher stand jetzt Spieltagssieger.
Top!
Giocatore sorpresa.
Ja, Marius, wir sind mit der Serie A durch. Ja, du wolltest uns noch was aus der Serie B erzählen und mal wieder unsere geliebte Sorpresa-Kategorie aufleben lassen. Erzähl uns mehr.
So sieht's aus. Und ich möchte tatsächlich erneut nichts über Parma erzählen, denn
schon wieder?
Lassen wir es dabei 0-0 gegen Monza. Sehr frustrierend.
Okay.
Ein anderer Verein, ja, logischerweise ein anderer Verein, der thront an der Spitze in der Serie B-Tabelle. Das ist der Pisa Sporting Club. Zuletzt 1990 ja in der Serie A und danach zweimal insolvent gegangen unter anderem. Und die haben jetzt so mit mit 19 Punkten aus 8 Spielen, haben zwar jetzt am Wochenende 2-1 gegen Crotone verloren, aber das sieht alles ganz gut aus. Unter anderem auch sehr stark, weil sie den Stürmer Lorenzo Lucca von Palermo verpflichtet haben. Wäre auch einer mal für die, ich sag jetzt mal, Tutti Occhi-Sul-Kategorie. Mhm. Mal sehen, vielleicht gehen wir da auch mal in die Serie B. Luca De Angelo ist da Trainer aktuell, der am längsten amtierende Trainer in der Serie B. Vielleicht hat das auch so ein bisschen die Auswirkung, dass es bei denen mannschaftlich ein bisschen besser läuft. Und Ex-Werder auch da am Start, Idrissa Touré. Sagt dir der was? Der ist mal ich weiß nicht, ob er aus der U19 von Werder oder aus der zweiten ist, der in die zweite von Juve gewechselt und jetzt hat Pisa den vor der Saison verpflichtet für eine Million.
Doch.
Und auch ein paar andere bekanntere Namen, Adam Nagy, der früher mal bei Bologna war, Robert Gucha, der Österreicher als Kapitän bei Pisa, könnte jetzt vielleicht nach Frosinone mit dem zweiten Verein in die Serie A aufsteigen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und habe mir, eben weil sie jetzt so relativ souverän da oben an der Spitze thronen, bisschen die Kartei angeguckt.
Hier macht doch mal mit dem Kapitän ein Interview klar.
Ja, why not? Er war auch tatsächlich bei den Kollegen von Calcio Siamo Neu vor nicht allzu langer Zeit, vor einem Jahr oder so mal im Interview. Also das könnt ihr euch auf jeden Fall auch reinziehen und vielleicht gucken wir mal, ob da auf wen auch mal als Gast reinbekommen. Weißt du, wer in der letzten Serie A-Saison von Pisa Trainer war? Ich gebe einen Tipp, es ist ein Rumäne.
Hachi?
Der hat da noch lange gespielt. 1990-91.
Ach so, 1991, Rumäne, Trainer.
Mircea Lucescu.
Okay.
Ja, wusste ich auch nicht. Auf jeden Fall gehen wir in die Kategorie rein. Und ich habe das wieder ein bisschen aufgeteilt. Einmal nach heutigen bekannten Trainern und starte da bei gefühlt jedem Verein, den ich in dieser Kategorie vorstelle, mit Max Allegri.
Ja, klar.
Er hat überall gespielt, in ganz Italien auf jeden Fall. 5 Spiele bei Pisa in der Saison 88-89. Ein Jahr davor, in seiner ersten Station in Europa, kam von Vasco da Gama, der mehrfache brasilianische Nationaltrainer, Nationalmannschaftskapitän Carlos Dunga. 87, 88 ging danach nach Florenz, wo er ja, glaube ich, bis heute durchaus Legendenstatus genießt. Noch wesentlich erfolgreicher als Trainer als die beiden ist ein Spieler, der von 90 bis 92 auch auf seiner ersten Europastation da war. Danach unter anderem Inter, Lazio, Atletico, Cholo, Simeone, 60 Spiele für Pisa.
Ach krass, so viele.
Ja, ja. Also 2-3 Jahre da am Start gewesen, ehe es dann weiterging und er die großen Meriten geholt hat. Auch aus internationaler Sicht erwähnenswert Walter Schachner, den wir, glaube ich, beide in unserer Österreich-Top-Elf damals gehabt haben, war in Pisa. Dann der niederländische Europameister von 1988, Wim, Achtung, Wortwitz, Kieft. Ja. Und der langjährige argentinische Nationalspieler, auch bei Milan später, José Chamot oder Chamot. Und natürlich am meisten ehemalige italienische oder auch teilweise noch aktuelle italienische Nationalspieler bei Pisa gespielt. Erste Profistation von 72 bis 74 hatte da Marco Tardelli, der mit dem Jubel aus dem WM-Finale 82. 18 Spiele in der Saison 92-93 per Laie von Torino, Christian Bobo Vieri.
Oh, ja. Stark.
Kurz vorm Karriereende nochmal da gewesen. 38 Spiele in der Saison 08-09 gemacht hat Alessandro Birindelli. Sein Sohn spielt da heute auch. Samuele Birindelli ist auch Außenverteidiger und ist Stammspieler aktuell. In der Saison 07-08 per Laie von der Roma. Starke 28 Spiele, 10 Tore, 9 Assists von Alessio Cerci.
Aha.
Den fand ich ja immer so geil. Ja. Schade, dass er es nie, also nie wirklich so final gepackt hat.
Ja, aber der war schon geil.
Ja. In der Saison 1999-2000 11 Spiele gemacht, damals noch nicht so stark. Er kam später bei Livorno natürlich groß auf, Francesco Tavano.
Mhm, ja.
Und tatsächlich neben Dunga und Simeone, der mich am meisten überrascht hat, 08-09, 18 Spiele, ein Tor, Laie von Inter damals, Leonardo Bonucci.
Was, echt?
Ja.
Ach, krass.
Mit die erste Profistation für Bonucci. Und einen habe ich noch, der muss auch bei jedem Verein, bei dem er gespielt hat, auf jeden Fall erwähnt werden. Der Mann mit dem Bart, Davide Moscardelli, hat auch dort seine Karriere beendet 2020 und hat vorher noch 17 Tore in 56 Spielen geschossen.
Stark, stark. Ja, Pisa sozusagen Ausbildungsverein und Karriereendeverein. Bisschen.
So sieht's aus.
Nehme ich mit.
So sieht's aus.
Schön.
Giocatore sorpresa.
Und dann haben wir es geschafft, Marius.
Haben wir
die Folge rumgebracht. Ja. War doch gar nicht so schlimm, oder?
Ich glaube nicht.
Nö.
Was sagt ihr denn?
Schreibt ja. In die drunter Kommentare an. Wir sind ja nicht bei YouTube. Ja. Aber irgendwie so.
Kommis machen.
Kommis, liken, folgen, etc. pp. Habt eine schöne Woche. Marius, möchtest du noch was sagen?
Schick doch mal ein Stadionerlebnis.
So. Impfen, Stadion gehen, Stadionerlebnis
ja.
Rüberschicken.
Eben, genau. Ja.
Serie Amore, Ehre, Ernten.
Und tippen nicht vergessen.
Gerade in den englischen Wochen, aufpassen. In diesem Sinne, Marius, danke für deine Zeit, danke euch fürs Zuhören.
Bleibt gesund, habt eine gute Woche und du natürlich im Speziellen auch, lieber Mario.
Das kann ich nur so zurückgeben, mein Liebster. Hier kommt jetzt gleich Pink Floyd und ihre neue Nummer über das Funkhaus. Tschüss.
Ciao.
Fums.